Also das ist ja das größte Versäumnis von uns. Wir haben uns ja nie aufgelöst.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Meine wunderschönen Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte. Heute an diesem 8. Februar bereits, während ich hier gerade am 7. Februar aufnehme in meinem wunderschönen Wohnzimmer, während meine Frau hier eine Predigt vorbereitet und ihr dummes Gesicht. Darf ich das so sagen? Ja, ist schon okay. Alles in Liebe, ne? Alles in Liebe. Ich heiße dich herzlich willkommen, falls du zum ersten Mal hier einschaltest, falls du schon immer da bist und es vielleicht deine Dienstagsmorgenroutine ist oder deine Mittwochs auf Toilette hör Zeremonie oder aber auch Donnerstagsabend Fitnessstudio Pump Session ist. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ja, bevor wir anfangen, hier hören ja wahrscheinlich ein paar Gospel-Rapper zu, die natürlich Legendary Peter Pan hören wollen, wie es am Anfang war. Da bitte ich dich, falls du zum ersten Mal zuhörst, geh nochmal 2 Episoden zurück oder 3 und hör dir auf jeden Fall den Anfang dieses Interviews an. Und als kleinen Tipp, wir haben noch ein paar andere Gospel-Rapper bzw. Rapper interviewt, zum einen Jermaine Dobbins oder wie der Kollege von Push Podcast sagt, Jermaine! Dann aber auch Olli Bagno, der ja auch sehr interessant ein Interview gegeben hat, mit dem habe ich sogar einmal Instagram live gemacht, kann sie auch anhören hier auf dem Podcast. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Podcast, hör dich ein bisschen durch, vielleicht auch von Anfang an, wie das zum Beispiel der Conny macht, der in 2 Wochen bei uns zu Gast ist und zwar Kurier der Zeit, sehr interessant, falls du Bock hast, eine Zeitung zu haben mit Bibelinhalt und die vielleicht irgendwo in einem Restaurant, wenn du 2G erlaubt bist oder 2G Plus erlaubt bist, liegen lassen willst, dann kauf dir doch bei Kurier der Zeit ein wunderschönes Exemplar, das tatsächlich hochwertiger ist als deine lumperte Tageszeitung aus deiner Stadt. Jetzt fangen wir aber mal an, weil wir haben noch einiges heute vor uns. Wir fangen an mit deinem Wort, wir reden zuerst über die Bibel und da geht es mit meinem Freund aus dem Schwarzwald und meiner Frau über die Bibel mit den Worten des ewigen Lebens, die Jesus Christus hat. Und hier wird Paulus zitiert. Und wir reden ein bisschen darüber, was Worte des ewigen Lebens eigentlich sind. Michael und Steve, Freunde der Sonne, ihr könnt euch hier richtig freuen darauf. Es wird sehr, sehr lustig. Es geht über Zurechtweisung. In unseren Gemeinden wird überhaupt nicht mehr zurechtgewiesen. Mal richtig auf den Tisch gehauen, den Putz von den Wänden geholt. Und Michael kennt da so eine Schwester, eine liebe Schwester, sage ich mal, ja, die Worte in den Mund nimmt. viel Spaß. Also sehr, sehr krass. Dann haben wir bei Revolution immer noch Norbert Knöll und meine Frau mit dabei. Und Norbert plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästen als Pastor, wie Prävention hilft gegen den Fall. Und dann haben wir natürlich Peter Pan über die vermissten Alben auf Spotify. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Peter Pan spricht auch eine Stimme bei den 5 Geschwistern. Und es könnte auch, ja, könnte eigentlich auch so ein Titel sein für 5 Geschwister. Also die 5 Geschwister und die vermissten Alben auf Spotify. Und tatsächlich kommt W4C zurück. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Episode 114, Die Macht der Worte.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
So, diese Woche bei mir ist meine wunderschöne Frau Elida. Hallo.
Hallo.
Und mein wunderschöner Freund aus ehemals Mannheim, jetzt beim Schwarzwald, Daniel.
Genau, hi.
Wir reden über das Wort Gottes heute oder die Tage.
Und wir fangen an natürlich mit dem Vers, den jeder bringt, wenn er über Wort Gottes redet. Und zwar ist es Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Eine kurze Frage, was glaubt ihr denn? Bezieht sich das direkt auf Jesus? Oder können wir einfach sagen, der meint tatsächlich nur das Wort? Oder ist Jesus das Wort? Was ist eigentlich da? Was meint ihr?
Also ich würde sagen, es bezieht sich auf jeden Fall auf Jesus, mhm. weil er ist tatsächlich das Wort. Mhm. Und es beweist im Grunde auch, dass Jesus schon immer da gewesen ist. Also er ist nicht erst aufgetaucht, als er auf der Erde geboren wurde, sondern er war schon immer da. Mhm. Also er ist schon immer, er ist Gott.
Mhm. Ist auch gut, ist das ein guter Vers für die Zeugen Jehovas. Also falls man die mal aushebeln will, kann man gerne diesen Johannes 1,1 nehmen, mhm. ne Lieder.
They believe in what? They don't believe in Jesus as Messiah.
Als Gott und als Anfang und Ende. Ja.
What is Jesus then for the
prophet? Das müsstest du eigentlich wissen. Du hast doch am Anfang unserer Ehe hast du doch Zeugen Jehova zum Kaffee trinken und uns eingeladen.
Stimmt, ich war voll alleine. Ne? Die sind zu mir gekommen, nicht die anderen. Ja, aber die glauben, dass Jesus war ein Prophet?
Nein, naja, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber das ist ja jetzt auch nicht das Thema.
Okay,
ne?
Gut, ja.
Aber apropos Jesus, du hast hier so ein paar kontroverse Sachen, die Jesus gesagt hat, die ein bisschen anstößig sind. Erzähl doch mal ein bisschen, Daniel. Was hast du denn da über deinen Johannes 5 oder was auch immer?
Genau, in Johannes 6, da gibt es eine Aussage, würde ich sagen, oder eine Reaktion von Petrus, die ich sehr, sehr spannend fand, die sehr zu mir gesprochen hat. Und zwar haben wir hier die Begebenheit, ich würde ab aus Vers 66 lesen, damit die Begebenheit, dass eben eine Menschenmenge bei Jesus gewesen ist und wir wissen, dass Jesus auch mehr Nachfolger hatte, außer die Zwölfen. Die waren zwar diejenigen, die immer bei ihm gewesen sind, mhm. aber da gab es noch mehr, die ihm nachgefolgt sind und da hat er so Dinge gesagt, wie dass er da eben das Brot des Lebens ist, das vom Himmel gekommen ist und wer davon isst, der wird ewig leben. Oder wer von meinem Fleisch isst und von meinem Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und einige haben Anstoß genommen an diesen mhm. Worten und haben ihn daraufhin verlassen. Und mhm. das Interessante ist, Jesus wendet sich dann eben an seine Jünger und fragt sie dann auch, wollt ihr nicht auch weggehen? Mhm. Und das, was Petrus darauf antwortet, finde ich sehr, sehr spannend. Und zwar sagt er, Herr, wohin sollen wir gehen oder zu wem sollen wir gehen? Denn du hast Worte ewigen Lebens. Mhm. Und ich dachte mir zunächst einmal dieses, Herr, zu wem sollen wir gehen? Also im Grunde sagt er damit, ich habe alles hinter mir gelassen. Ja, mhm. Ich habe nichts mehr, zu wem könnte ich gehen? Ja, mhm. Ich bin dir nachgefolgt und ich habe alles hinter mich gelassen. Ich habe alles auf eine Karte, alles auf dich gesetzt. Mhm. Und er erklärt auch, warum. Er sagt, du hast Worte ewigen Lebens. Also im Grunde sagt er damit, das, was du sprichst, das ist wirklich Leben für mich. Also ich hänge an deinen Lippen. Ich kann nicht ohne dein Wort leben. Mhm. Also ich fand es so faszinierend. Sie müssten so eine Gemeinschaft auch haben und die Worte von Jesus müssten die Jünger so berührt haben. Mhm. Also nicht nur berührt haben, einfach mehr. Also sie waren wirklich abhängig davon, dass er wirklich gesagt hat, hey, vielleicht verstehe ich nicht alles. Ich weiß nicht mal, ob er das verstanden hat, wovon Jesus vorher mhm. gesprochen hat. Ja. Das wissen wir aus der Bibel, dass sie manchmal nicht alles verstanden haben. Aber sie wussten genug, um zu wissen, hey, das, was Jesus sagt, das ist nicht einfach nur Worte eines Menschen, mhm. sondern das ist wirklich Leben. Also Jesus sagt selbst, dass diese Worte Geist und Leben sind. Ja. Und es macht etwas mit mir. Ohne diese Worte kann ich nicht leben.
Mhm. Ja. Ja. Was ich interessant fand auch, also wir haben uns auch darüber unterhalten, dass eben wenn wir in dem Wort Gottes sind, geht uns der Mund über. Also heißt ja auch, wovon mhm. das Herz voll ist, da geht der Mund ja. über. Mhm. Und du hast mir was erzählt von irgendeinem Prediger, dass der sagt, er bereitet sich auf die Predigt nicht vor. Was bei uns in der Gemeinde ein großer Fauxpas ist, wenn man das auch Leuten sagt. Also unser Pastor ist da, glaube ich, sehr genervt davon, wenn das Leute sagen. Mhm. Aber sag doch mal, warum das jetzt vielleicht unseren Pastor nicht nerven könnte bei diesem Typen oder bei dieser Theorie von dem Typen.
Ja. Also klar, ich habe es einfach aus dem Zusammenhang gerissen. Er hat es auch nicht auf diese Art und Weise gesagt. Man muss ja immer auch den Kontext betrachten und wie jemand eben auch ist. Jedenfalls, was damit einfach gemeint ist, ist, dass wir im Grunde durch das Wort Gottes auch leben und dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, eben durch das Wort. Mhm. Und im Grunde ist es so, wenn wir Jesus durch das Wort eben besser und besser kennenlernen, dann haben wir eigentlich auch immer was zu sagen. Mhm. Also dann ist es eigentlich im theoretischen Sinne nicht nur notwendig, sich nur auf eine Predigt vorzubereiten so, und nur deshalb die Bibel zu lesen. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, der rüberkommen soll, dass wir nicht einfach nur die Bibel lesen, um uns auf etwas vorzubereiten, sondern dass wir wirklich so in Gemeinschaft mit Jesus sind, dass wir eigentlich immer bereit sind. Das heißt nicht, dass du zu jedem Thema immer was sagen musst oder alles wissen musst. Darum geht es nicht. Aber ich glaube, es ist wirklich wahr, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Also wenn wir das Wort Gottes in uns haben, dann haben wir immer was zu sagen. Und der Heilige Geist ist auch da, um uns zu leiten. Und dann wird es heraussprudeln.
Ja.
Und deswegen, es geht eher um diesen Lebensstil einfach, den man hat. Gemeinschaft mit Gott durch das Wort Gottes. Mhm. Und dann bist du eigentlich jederzeit in der Lage, wirklich ein Segen auch für andere Menschen zu sein.
Voll gut, ich muss da beichten jetzt, weil das ist genau mein Lifestyle, ne? Die Jahre als Jugendleiterin, als so Leitungsmensch. Ne? Ich lese nur die Bibel, weil wenn ich was sagen muss. Ne? Also wenn ich... Achso, okay, in 2 Wochen muss ich predigen, okay, das heißt, ich muss jetzt mich langsam vorbereiten, aber die Monate davor habe ich meine Bibel nicht angefasst, ne? Ist dieses, ich mache das nur, um Gott zu dienen, aber ist komisch, ne? Und dann oft nehme ich mein Handy, ne? So Google schnell hier, da, was predigt der da? Also so nicht Gott fragen erstens, ne? Was willst du eigentlich den Menschen sagen? Und ich lese nur meine Bibel, wenn ich predigen muss oder so. Und das ist einfach nicht richtig, ne? Das hat, also meine Beziehung, das, also da, also Gott, ne, da muss so viel Geduld haben mit uns. Also das, ich wäre beleidigt, wenn mich so mal so behandeln würden, ne? Nur mich zu außen, so, you know what I mean? Also nicht Zeit mit mir verbringen, nur mich so ein bisschen ausnutzen. Und,
Das ist so ein typisches Frauenphänomen, deswegen hat ja auch Paulus gesagt, die Frau schweige in der
Gemeinde. Schatzi, kannst du bitte aufhören, bitte? Das ist ein sensibles Thema und du hörst sofort auf damit.
Nein. Aber mir ging es auch so. Also wir waren in Elternzeit, ich durfte in den Verrönseln bei uns in der Gemeinde predigen. Und 6 Wochen die Bibel einmal angefasst, mit großer Überwindung und dann kurz vor der Predigt halt nochmal nachgeschaut, ob es auch alles dasteht, wo...
Und das Gute war, du hast es eigentlich in deiner Predigt das erwähnt oder hast du das zum Pastor gesagt?
Ich habe es zum Pastor gesagt danach.
Du hast gebeichtet oder was?
Naja, das war halt im Zwiegespräch, dass ich gesagt habe, ich habe die Bibel gar nicht hier gelesen.
Aber warum, das ist krass, ne? Warum landet man da in diesen Ditch, in diesen
Graben? Gräberle. Sag halt einmal, komm, du
kriegst dir die ganze mal. Zeit. Warum? Also als Christen, die die Gemeinde dienen wollen, die wollen Gottes Königreich bauen, aber irgendwie checken wir das nicht. Wir machen das alles falsch.
Ja, ich würde sagen, das Entscheidende ist, dass wir wirklich verstehen, dass es in erster Linie darum geht, mit Jesus zusammen zu sein oder mit Gott zusammen zu sein. Wir kennen zum Beispiel die Geschichte von Maria und Martha.
Mhm.
Ja, die Martha, die so sehr mit allem drumherum beschäftigt war, sie hat nichts Schlechtes gemacht. Sie hat den Menschen gedient. So, ne? Aber Maria saß eben zu den Füßen Jesu und hat ihm zugehört. Ne? Und wir wissen, wie Jesus darauf reagiert hat und hat im Grunde gesagt, eines hat besondere Priorität oder eines ist notwendig. Sie hat den guten Teil erwählt und es soll nicht von ihr genommen werden. Und ich glaube, das sagt einfach damit aus, zunächst einmal sind wir mit Jesus. Zunächst einmal haben wir Gemeinschaft mit ihm. Wir lernen ihn kennen. Und dadurch dienen wir ihm dann auch.
Ja.
Ich denke, es ist häufig andersrum, dass wir häufig in diese Falle tappen, dass wir denken, okay, wir müssen für Gott irgendwas machen oder irgendwas reißen. Und ich kenne es ja selbst, weil ich selbst viele Jahre da drin gewesen bin und es war komplett andersrum, wie es sich bei mir entwickelt hat.
Ja.
Aber ich denke, eigentlich sollten all diese Dinge aus der Intimität heraus entspringen mit Jesus. Ja. Und dann wird auch das Dienen eine ganz andere Qualität haben. Dann wirst du das auch mit Freude machen, du wirst was zu geben haben. Ich erinnere mich, ich habe auch Lobpreis geleitet in den Zuständen, wo ich kaum Gemeinschaft mit Jesus hatte. Und es ist wirklich ätzend. Also man hat wirklich den Eindruck, man muss sich so anstrengen, den Menschen zu dienen. Es fließt einfach nicht. Und ich glaube, das ist so dieses Ding, wo man, wenn man einfach begreift, ich bin dafür da, um mit Jesus zusammen zu sein. Ich möchte ihn kennenlernen. Ja, wir wissen auch aus der Schöpfungsgeschichte, dass sie im Garten spazieren waren, Gott und Adam. Mhm. Und das ist genau das, wozu auch wir berufen sind, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Und aus dieser Intimität heraus entspringt dann alles Weitere und auch der Dienst.
Ja, ich denke auch, dass wir Menschen so gestrickt sind, dass wir so 1, 2, 3 Punkte brauchen, wie man Beziehung lebt. Mhm. Und ich glaube, mit Gott funktioniert es gar nicht.
Mhm.
Also, weil, keine Ahnung, was ich schon alles probiert habe. an, wie kann ich mein Glaubensleben wieder pushen oder sowas. Mhm. Und halt mit 5 Schritte der Erleuchtung, sage ich jetzt mal. Und trotzdem war das mehr Krampf, als dass es Segen war.
Ja, ich kenne es auch, wie gesagt, dass man wirklich den Zugang sucht. Ja. So, wie hat man Gemeinschaft mit Gott oder worum geht es jetzt genau? Ich erinnere mich, ich hatte mal so 2 Wochen, wo ich mir mal vorgenommen habe, jeden Tag die Bibel zu lesen. Das war in so einem Zustand, wo ich, wie gesagt, noch so in mir selbst gefangen war. Und ich erinnere mich, ich habe jeden Tag gelesen, aber es hat mir wirklich gar nichts gebracht. Ich habe mich eigentlich nur noch schlechter gefühlt. Finde ich interessant, durch das Bibellesen. Ne?
Aber was hat denn dich dann verändert? Also wo war denn der Punkt, wo du sagst, okay, da hat es jetzt angefangen, beziehungsweise da habe ich was verlassen oder ein Muster verlassen, wo nicht funktioniert hat? Oder war das einfach irgendwie, ist der Heilige Geist über dich gekommen?
Also ich würde schon sagen, dass Gott in gewisser Weise eingegriffen hat, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es zu dem Zeitpunkt war. Also es war eines Abends, da habe ich eine Predigt geguckt und habe ich währenddessen die Bibel einfach rausgeholt und habe einfach mitgelesen, weil er aus Römer 6 gesprochen hat. Mhm. Und es war total interessant. Ich lese einfach Vers für Vers mit, was er da erzählt. Mhm. Und dann plötzlich ist es so, wie wenn ich einfach jeden Vers begreife und verstehe und auch plötzlich bewusst wird, okay, warum habe ich all die Jahre so gelebt?
Okay.
Und es war wie so eine Offenbarung, wie so eine Erkenntnis. Plötzlich verstehe ich jeden einzelnen Vers, ja, worüber da einfach geschrieben wird. Mhm. Deswegen im Nachhinein jetzt, das war jetzt vor 3 Jahren ungefähr, weiß ich nicht, warum es jetzt an dem Zeitpunkt war, warum es nicht früher war oder warum es überhaupt gekommen ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Fakt ist, ich hatte immer wieder Phasen, wo ich Hunger hatte. Und ich habe immer aus eigener Kraft irgendwas probiert, ne? Irgendwie die Bibel zu lesen. Aber es war irgendwie ätzend. Und es hat sich immer gesetzlich angefühlt. So, ich muss es jetzt machen. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, warum es an diesem Abend war, ehrlich gesagt. Aber es war einfach da. Plötzlich habe ich gesehen und seitdem habe ich die Bibel gelesen wie nie zuvor, weil es einfach mich angesprochen hat. Es war kein Zwang mehr. Mhm. Klar, gibt immer noch Momente, wo du manchmal müde bist und so, natürlich. Aber grundsätzlich, du weißt, warum du die Bibel liest. Es ist nicht mehr dieses, ich muss es, weil ein guter Christ es eben tut, sondern ich will Jesus kennenlernen. Ich möchte in Gemeinschaft mit ihm sein. Und das verändert wirklich vieles. Ja.
Ja.
Weil das erinnert mich jetzt an so die Propheten, heilige Priester, wo die die Berufung bekommen haben im Alten Testament. Ne? Diese, oft steht da, die haben Gott nicht gehört, aber plötzlich hat Gott die Augen geöffnet, die Ohren geöffnet und dann haben die Gott gehört. Zum Beispiel wie der, war das Samuel? Samuel, ne? Who went back and forth to Elijah? Mhm. Ja.
Ja.
Und er hat Gottes Stimme nicht erkannt, ne? Und ist dann zu Elia gegangen und dann, nee, das war nicht, ich leg dich hin. Und dann hat Elia, ach, das Gott will mit ihm reden. Und dann erst, es steht, dass dieses, ich weiß nicht, diesen Vers, dass Gott hat seine Augen geöffnet. Und dann muss er an dich denken. Denkst du, dass Gott nicht so lange gibt, aber dass er entscheidet, okay, I'm gonna open your eyes now. Oder, you understand me? Like, warum jetzt da und jetzt, weil du hattest immer Hunger und du wolltest in der eigenen Kraft. Mhm. Musstest du da durch das Ganze da, um diesen Moment zu haben? Oder, das finde ich so interessant, diese, immer auch beim Pharao oder was ist Pharao, Moses, God shut his heart oder Gott macht was. Macht das Herz hart.
Mhm.
Gott macht so und so, ne? Und das finde ich, ja, euer Gedanken.
Die Macht der Worte.
Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Mensch, Michi, schön, dass wir wieder beisammen sind.
Gut, Steve, ich bin bereit.
Ja, dann lass mal losgehen. Da ist mir ein super Thema eingefallen, was in christlichen Kreisen wenig hochgehalten wird, beziehungsweise wenig praktiziert wird.
Sex.
Ja, so langsam.
Ja, als du so angefangen hast, dass dir schon wieder irgend so was eingefallen ist, dachte ich mir, das kann nur eines sein. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm bestellt um unsere Zweisamkeit. Gibt es noch ein zweites Thema? Es gibt noch
ein zweites Thema.
Okay.
Und zwar zurechtweisen.
Ah,
man hat
schwierig.
Wenig Lust, Leute zusammenzuscheißen in christlichen Kreisen. Ich sollte Rapper werden eigentlich. Das war ja jetzt drei Reime hintereinander.
Richtig.
Ja, da gibt es ja einige interessante Geschichten, die ich schon mal von dir gehört habe, Michi. Ich sage jetzt einmal so, eine liebe Schwester von dir. Erzähl doch mal dem Hörer von einer lieben Schwester von dir.
Also ich habe halt eine liebe Schwester im Herrn, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber wirklich eine ganz nette und liebe, betende Dame, eine Kämpferin für Christus über Jahrzehnte. Und die hat mir folgende Geschichte erzählt. Und zwar, ein enger Verwandter von ihr hatte verheiratet, hatte eine Geliebte, also eine Affäre über längere Zeit. Und das war ihr also ein Dorn im Auge. Und was hat sie gemacht? Sie hat ihn also angerufen und wüst beschimpft und hat mir dann erzählt, naja, weißt du, Michael, und da habe ich ihm das gesagt, du alter Hurenbock. Das ist nichts, was du da machst. Und dann, also sie war fest davon überzeugt, dass es auf alle Fälle aufgrund ihrer deutlichen Zurechtweisung war, hat er das wirklich aufgegeben, diese Atmosphäre, und lebt heute, ich denke, halbwegs glücklich oder glücklich
hoffentlich
mit glücklich seiner Ehefrau zusammen. Und da muss man sagen, das habe ich von dieser alten Schwester gelernt, manchmal soll man einfach mal auch deftig und gerade heraus sein.
Aber du bist gar nicht so.
Oder ich sage selten Hurenbock zu anderen Menschen. Und so, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Eben nicht. Ich bin eher ein bisschen so der Typ, der zurückhaltend ist bei Zurechtweisung. Es fällt mir schwer, da manchmal so direkt zu sein, weil ich mir dann denke, ja gut, wer bin ich? Ich bin ja auch ein Mensch mit Fehlern und jetzt kommt es nicht irgendwie blöd rüber, wenn ich dann den anderen sage, was sie zu tun und zu lassen haben. Und da muss ich aber sagen, schon oft habe ich mir im Nachhinein gedacht, hätte ich es mal gesagt.
Ja, da bin ja ich ein ganz anderer Fall. Also vielleicht nicht ganz anders, aber also,
also du bist anders da schon, ja.
Ich bin da wegen anderer, ja, würde ich auch sagen. Ich weiß schon ganz zu Recht, aber manchmal fehlt mir so die Freundlichkeit hinter meine Worte. Mhm. Da bin ich, gutes Beispiel, ich bin ja Jugendleiter mit vier verschiedenen. Bei uns in der Gemeinde, damals warst es du noch, Michi. Mhm. Aber jetzt haben wir ein jüngeres Team.
Und ein noch jüngeres Team?
Noch jüngeres Team. Und da habe ich mich eben bei dem Meeting, habe ich mich aufgeregt über eine Jugendliche bei uns in der Jugend, weil...
War die ja da?
Nein, also...
Bei einer Besprechung.
Es ist ja bei Leiterkreisen immer so, man lästert über Leute. Oder nicht lästern, aber... Man reflektiert.
Man reflektiert. Man reflektiert.
Man reflektiert. Und ich habe reflektiert und habe mich aufgeregt, dass die Person keinen Bock hat. Auch ich habe keinen Bock, aber die macht es auch nicht, keine Masken trägt.
Ah, okay.
Und das sehr schwierig ist. Und habe dann so mich aufregen müssen, dass dann mich die anderen bremsen haben müssen und dann gesagt haben, vielleicht ist das dann doch ein wenig übertrieben.
Aber hat es irgendwie geholfen oder hat die das eh nicht mitgekriegt?
Die wird es jetzt dann mitkriegen von einem anderen Leiter, den ich quasi vor den Wagen spann und den Tod sterben lasse, dass er ihr sagt, sie soll eine Maske aufziehen. Wie auch immer unsere Hörer das sehen. Wir finden es beide nicht gut, Masken zu tragen. Oder, Michi?
Also, ja, grundsätzlich ist es natürlich
also sonst hätte ich das ja angenehm. Schon vorher gemacht. Hätte ich, also fände ich das super.
Natürlich ist es nicht angenehm, wobei heute bin ich durch die Kälte gelaufen, da habe ich ja die einfach mal angelassen, aus Versehen, habe gemerkt, das ist richtig angenehm. Aber natürlich, grundsätzlich mag das kein Mensch auf der Welt, außer vielleicht Chinesen. Weil die haben das ja schon lange vor uns gemacht. Und die sind ja, die waren doch alle irgendwie 120.
Ja, dann Maske auf.
Aber darum geht es ja jetzt gar nicht, fällt mir
gerade ein. Aber da reden wir nächste Woche nochmal weiter, weil wir sind noch gar nicht durch. Aber wir sind schon mit 5 Minuten durch.
Okay.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Wir haben letzte Woche aufgehört mit, kann man als fast gefallener, nee, wie soll man sagen, wir haben angefangen mit, dass diese gefallenen Helden von oder Männer Gottes die sexuelle Sünde gemacht haben, wie sagt man da, reingefallen sind, was
sich begangen, was,
haben. Begangen haben. Vielen Dank, da merkt man halt, wer sich sprachlich besser ausdrücken kann.
Ich bin auch nicht so gut im rhetorischen Ausdruck.
Aber genau, wenn die Schwierigkeiten haben, tiefere Freundschaften zu haben, haben die dann nicht auch Schwierigkeiten mit Gott? Elida hat gesagt, du hoffst schon irgendwie, aber Norbert hat eher gesagt, so wahrscheinlich eher nicht.
Also ich glaube, dass man sich daran gewöhnt, so auch ein bisschen so ein Spiel zu spielen. Mhm. Und dass das oft nicht so authentisch wirklich ist. Also vermute ich.
Jetzt ist natürlich der Vorteil, dass wir hier an der Quelle hocken und Norbert, du ja Pastor bist. Wie ist denn das für dich und deine Beziehung mit Gott? Es wird jetzt halt ein bisschen über dich gehen, aber das ist
völlig gut.
Dafür bist du da.
Ja, genau.
Aber hat man nicht so einen Zugzwang, dass wenn man Pastor ist, dass man ja mindestens am Tag 2 Stunden beten muss und diese Beziehung aufrechterhalten muss und dadurch das mehr Krampf wird als Beziehung?
Also der äußere Druck, den ich als Pastor erlebt habe, war eher der Erfolgsdruck. Du musst irgendwie was liefern. Mhm. Die Gemeinde muss wachsen. Du musst tolle Predigten halten. Du musst Leiter gut führen können und so. Das fand ich vom Äußeren her, vom System her, den größeren Druck. Mhm. Niemand hat mich gefragt, wie viel Stunden Zeit verbringst du mit Gott?
Okay, yeah.
Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass wenn ich nicht diese Zeit mit Gott habe, dass das eine Weile schon geht, aber irgendwann laufe ich leer. Mhm. Und dann ist es zwar nach außen hin alles soweit okay, aber meine Predigten sind hohl. Und, ne? Ja. Und das habe ich erlebt so. Und deswegen war es für mich dann irgendwann eine Notwendigkeit oder auch ein echtes Bedürfnis. Und hat sich auch im Laufe der Jahre ja verändert. Ich habe angefangen, Gemeinde zu leiten. Da war ich 23, 24, kleine Gemeinde und so, oder Hauskreis damals noch. Mhm. Jetzt bin ich 57. Ja. Man lernt auch dazu. Und jetzt ist es für mich einfach ein Schatz, ein Gewinn, etwas, was ich genieße, Zeit allein mit Gott zu haben. Mhm. Je mehr, desto besser jetzt so, ne? Wo ich sage, ich will gar nicht mehr groß auf der Bühne stehen und so. Das ist mir nicht wichtig.
Mhm. Meinst du, dass es wichtig ist, dass Pastoren gefragt werden, wie deine Beziehung mit Gott ist?
Ja, definitiv. Ich halte es für sehr wichtig. Die Frage ist, wer macht das? Ja.
So ein rebellischer wie ich und Lieder zum Pastor hingehen, du rock mal.
Nee, wir haben ja in der Stadt in Nürnberg auch einen Leitergebetskreis, wo ich auch mit dabei bin. Und da fragen wir auch solche Fragen immer wieder. Nicht jedes Mal, aber immer wieder so sehr persönliche Fragen, hey, wie geht's dir eigentlich in deiner Beziehung zu Gott? Und das finde ich immer sehr bewegend, weil die Leute einfach so viel Vertrauen haben zueinander, so eine Atmosphäre von Sicherheit, wo sie auch sagen können, Mensch, gerade die Wochen liefen nicht so gut. Und sehr persönlich auch erzählen. Und das ist so wichtig, das braucht jeder Pastor. Er braucht einen Ort, wo er ganz ehrlich und offen über diese Dinge sprechen kann. Nicht nur, dass wie viel Zeit verbringst du mit Gott, sondern auch, wie geht's deiner Ehe? Mhm. Wie geht's auch deiner Sexualität? Wie geht's mit Versuchungen? Mhm. All diese Fragen. Wo können die mal drüber sprechen? Mhm. Sie brauchen einen Ort. Und
meinst deswegen. Du, sowas wäre eine Prophylaxe für Leiter?
Definitiv.
Ja?
Definitiv. Also das ist ähnlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das ist keine hundertprozentige Garantie, aber es ist auf jeden Fall prophylaktisch, dass man da schon mal so einen Ort hat, wo ich darüber reden kann. Mhm. Und das ist ja, ein Pastor hat es mal auch so gesagt, nachdem er so auch sehr persönlich Sachen erzählt hat, er sagt, Mensch, es tut so gut, einfach Brüder zu haben, die einfach mit mir da durchgehen und die mich begleiten und die mich unterstützen und die mich nicht verurteilen. Mhm. Und deswegen würde der auch an diesem Ort auch sagen, wenn wirklich mehr daneben geht, ja, oder wenn es schwieriger wird, würde er auch nicht das hinterm Berg halten, er würde sehr offen darüber reden.
Okay. Jetzt sind wir. Willst du was fragen, Eli?
Ja, ich war da sehr, weil um sowas offen zu reden, wie es in der Ehe läuft, durch Sexualität, da muss jeder diese Vertrauen haben. Also wie. Wie ist einfach so von ersten Tag oder habt ihr erstmal so Icebreakers gemacht oder was habt ihr da?
Das muss wachsen, dieses Vertrauen, das über Zeit und vor allem, ich sag's mal negativ, weil ich es auch einmal erlebt habe, nicht in einem Leitergebetskreis, sondern in einem anderen Kreis, wenn jemand einen anderen verurteilt, wenn er sowas sagt, wenn er sich outet und dann kommt der Debashing, so, ne, hey, wie kannst du nur und so, du weißt doch, was die Bibel sagt und verurteilen, dann wird er nie mehr was sagen. Aber wenn Leute das wertschätzen, positiv aufnehmen und ermutigen und sagen, ich so gut, dass du das gesagt hast und irgendjemand muss anfangen.
Ja, genau.
Einer muss anfangen und das ist vielleicht dieser Icebreaker und einfach mal persönlich was erzählen. Ich kann mich noch gut erinnern, wo das in unserer Runde war, wo jemand was gesagt hat und ich dachte, oh meine Güte, das ist echt eine persönliche Geschichte, ich hätte mir es nicht getraut. Aber der hat es einfach gemacht und dann haben die anderen das erlebt, wie gut es ist und ja, wie hilfreich das ist. Und das hat Mut gegeben, auch das andere sich outen. Aber versteht ihr, einer muss anfangen.
Einer muss anfangen, genau. Voll gut.
Im Prinzip sind wir ja schon ein bisschen so bei Tipps, ne? Wie man dem entgegenwirkt, weil es sind ja jetzt nicht nur die großen christlichen Leiter, die fallen. Ja. Es gibt ja in Gemeinden genug Scheidungsrate, die wir haben, vielleicht auch Fremdgehrate, das weiß ich jetzt nicht. Aber haben wir da so ein paar Ideen, wie man dem entgegenwirken könnte?
Also man kann auch bei dem Thema Baustellen im Leben anfangen, so, ich sag's mal, Stolpersteine. Wo sind Stolpersteine in deinem Leben? Und da würde ich auch jeden Leiter ermutigen, sich einfach mal auch so einen Seelsorgekurs mal mitzumachen. Oder es gibt auch, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, es gibt so eine spezielle Seelsorge-Wochenende für Pastoren und Leiter, wo auch so die klassischen Themen angesprochen werden, eben auch so wie Erfolgsdruck und so weiter. Und ein Freund von mir war dort und hat gesagt, es war so gut, es war einer der besten Zeit seines Lebens, weil er einfach mal die tiefer liegenden Punkte angeguckt hat. Was treibt ihn an? Was sind seine echten Motivatoren oder die Antreiber in seinem Leben? Und sowas ist zum Beispiel auch gut. Einfach auch als Pastor und Leiter nicht nur selber der Seelsorger für andere zu sein, sondern auch selber sich in Seelsorge zu begeben oder anderen Menschen eben auch sich anzuvertrauen mit seinen Struggles und so persönlichen Kämpfen, die er hat.
Okay. Gibt es bei euch in der Gemeinde, wie heißt das, das Billy Graham
Prinzip?
Also wer das nicht weiß, vielleicht können wir es kurz erklären.
Genau, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Billy Graham hat das selber so gelebt und allen seinen Mitarbeitern gesagt, nie alleine mit einer Frau in einem Ort zu sein, nicht im Auto zu sein. Und interessanterweise habe ich das gelernt von dem Leiter, der selber gefallen ist. Der hat zu mir das auch gesagt. Never go alone with a woman in the car. Und so, er hat es nie, gemacht und hat es trotzdem gefallen. Also auch interessant.
Das war
auch
so, also kannst du eine Regel eigentlich gar nicht wirklich.
Du kannst sie umgehen.
Schon, ja. Also das ist auch lustig, Elida und ich, bevor wir verheiratet waren und auch auf Bibelschule haben wir uns Regeln gemacht, weil wir hatten, wir waren so voneinander begeistert, dass wir keinen Sex hatten, aber manchmal kam es nahe dazu. Und dann haben wir uns neben mein Bett
Regeln aufgestellt. Haben wir
neben meinem Bett Regeln aufgestellt. Also ich muss
nicht
auch sagen,
im Bett sein miteinander. Ja.
Also ich muss nicht auch sagen,
Körperbereiche berühren und so. Ja.
Wir waren auf Bibelschule und ich hatte nur ein Zimmer, also da stand ein Bett drin und gleich daneben ein Schreibtisch. Also das Einzige, wo wir uns hinsetzen konnten, war mein Bett.
Nicht gut.
Schwierig. Und durftet ihr überhaupt in der Bibelschule Frauenbesuch?
Freilich. Tür auf, das war wichtig.
Tür auf.
Ja, und dann mein erstes Besuch bei Steve war, da war, du hattest ein WG, ne? Da war ich da, da jede Tür aufgemacht, fast, ne, nicht Fenster, aber jede, eine Küche, alles war offen.
Dadurch war es transparent.
Ja, genau, aber ich fand es ein bisschen übertrieben. Aber,
und ein Jahr später, im zweiten Bibelschuljahr, war das alles geschlossen.
Krass, ey, wie schnell man das aber einfach ignoriert.
Ja. Zu dieser Billy Graham-Regel. Regel oder auch unsere, das ist ja manchmal, tendieren wir auch dazu, die zu brechen. Beziehungsweise hast du gesagt, dein Mentor, dem hat es ja auch nichts geholfen.
Nee. Also ich finde es schon im Prinzip gut. Ich würde es nicht so gesetzlich machen. Also ich, wenn ich jetzt so überlege, ich versuche auch darauf zu achten, aber es gab immer wieder mal Situationen, da ging es nicht anders. Da war ich mit einer Frau alleine in einem Zimmer. Mhm. Aber was mir geholfen hat, ist einfach, dass ich auch mit meiner Frau immer drüber spreche. Und was, ich weiß nicht, ob alle Frauen so sind, aber meine Frau hat da schon auch ein gutes Feingespür. Sie hat mir einmal gesagt, also bei dieser Frau habe ich echt ein komisches Gefühl. Nobi, pass auf, das ist nicht ganz koscher. Und ich habe mir gesagt, spinnst doch, die hat doch nichts und so. Ne?
Die ist total sympathisch.
Die ist so sympathisch oder die ist bedürftig, die hat eine Not und so. Und ich sage, nee, irgendwas schwingt damit. Und ich habe das am Anfang nicht so wahrgenommen, aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, sie hat recht, ich muss aufpassen. Okay. Und das ist total wichtig oder versuche ich mir vorzunehmen, dass ich dann, wenn so eine Situation ist, entweder sie ist passiert und manchmal im Alltag, ich war dann allein mit der Frau und wir hatten dann ein Gespräch oder ein seelsorgliches Gespräch, dass ich es ihr dann zumindest hinterher sage, dass das war. Oder auch im Vorfeld, sag Mensch, normalerweise will ich das auch vermeiden, aber es geht nicht anders und so und hast du da ein Problem damit?
Glaubst du, es ist auch gut, dass deine Frau die Personen kennt oder die anderen Frauen kennt, mit denen du dich triffst?
Es ist hilfreich, aber es ist nicht immer möglich. Also es gab ein paar Situationen, wo jemand aus einer anderen Gemeinde oder so, die mich kannte, aber meine Frau nicht kannte, trotzdem ein Gespräch mit mir wollte.
Okay. Okay. Ja, da sind wir hier fast am Ende, oder? Norbert, hast du noch was, was du sagen willst?
Wir haben jetzt gar nicht so über die biblischen Charaktere gesprochen. David.
Mensch.
David war ja auch jemand, der da seine Probleme hatte in dem Bereich.
Richtig, und das ist der Cliffhanger für nächste Woche.
Die Macht der Worte.
Aus der Sicht,
aus der Sicht,
aus der Sicht und mit den Worten von,
aus der Sicht und mit den Worten von
Peter Pan, einer der ersten Gospel-Rapper aus Deutschland.
Servus!
Ja, wir haben die letzten Wochen, also die letzten zwei Wochen, so ein bisschen über deinen Werdegang gesprochen. Dann sind wir zu W4C gekommen, wo du ja ein Teil davon warst. Und jetzt ist so die Frage, war das dann mit Not to Diss You, war das dann so ein Durchbruch, beziehungsweise habt ihr auch gemerkt, ah, wir sind nicht die einzigen von W4C, die es gibt, weil für mich tatsächlich als, ich glaube, 16-Jähriger war so, es gibt nur euch im deutschen Rap-Business, im christlichen deutschen Rap-Business.
Das war auch, ehrlich gesagt, lang so, zumindest öffentlich sichtbar. Also im Untergrund gibt es immer irgendwelche Leute, die auch sich bereit machen. Aber ich erinnere mich so, die ersten, die wir getroffen haben, war damals auch aus dem Stuttgarter Raum eine Crew namens Flutwelle. Und dann waren wir in Bremen oben unterwegs und da sind uns dann zwei sehr coole Jungs über den Weg gelaufen, die hießen Holz und nannten sich dann später in Freispruch rum. Und Freispruch gibt es ja bis heute noch. Also das waren so die ersten Leute, die wir dann getroffen haben auf dem Yard und waren natürlich gleich connected. Und dann regte sich bei uns auch der Wunsch, eine Community zusammenzufügen, um eben den Bereich zu supporten. Und unser Auftrag war immer für uns nicht nur selber als Crew Musik zu machen, sondern auch eben was Größeres zu bauen. Und bei Not to Diss You hatten wir gelernt, dass wir hervorragend unsere Sachen selbst produzieren können und selber aufnehmen können. Und so entwickelte sich zusammen mit unserer Künstleragentur Set Free Entertainment dann auch die Vision, selber Plattenfirma zu werden und selbst andere zu veröffentlichen. Und das führte dann zur Gründung des Labels, kann man fast sagen, also ein echtes Etikett in Sachen Hip-Hop. Und in Sachen Hip-Hop denken manche Leute, waren drei Sampler, die rausgebracht worden sind, aber das war viel mehr. Das war so die erste Gospel-Rap-Community in Deutschland. Wir hatten eine Webseite, auf der über die Forumsfunktion unfassbar viel lief. Damals gab es noch kein WhatsApp und nichts. Das war die einzige Möglichkeit, die du Begegnung hattest an dem Punkt. Dann haben wir, weil es so schwer war, an Gospel-Rap-Scheiben dran zu kommen, einen extra Shop dort etabliert, wo wir aus Amerika nur Platten importiert haben, die wir selber cool fanden und für uns als Regel gesetzt haben, christlichen Bereich haben CDs immer 19 Euro gekostet und gesagt haben, über 15 Euro wird nichts kosten dort. Ergo, wir haben nichts dran verdient, aber wir wollten halt, dass das Zeug gespreadet wird. Und dann haben wir ein paar Crews, wo wir Potenzial gesehen haben. Da gab es noch Apartment 7 aus dem Norden und PK aus der Schweiz und so weiter. Und haben uns zusammengetan und gesagt, wir bringen zusammen eine Platte raus als großes Konzept, ein Sampler mit Songs von uns. Alle Songs werden auch auf Vinyl veröffentlicht, damit DJs bemustert werden. Wir verkaufen Veranstaltungen, komplette Festivals als in Sachen Hip-Hop-Festival. Das heißt, die Leute konnten uns buchen und wir brachten dann mit verschiedene Crews an Rappern, verschiedene DJs, Graffiti-Künstler und Breakdancer und haben dann die vier Elemente des Hip-Hops mitgebracht. Und da gab es dann um die 2000er rum große Konzerte wie auf dem Messegelände in Berlin. Sieht man teilweise Ausschnitte in unserem Musikvideo immer noch. Und dann legendär in Frankfurt am Main ein großes Hip-Hop in Sachen Hip-Hop-Festival. Und die Bühne war auf einem Floß auf dem Main gebaut, direkt unter den großen Bankenhochhäusern. Das war der Hammer. Ausschnitte davon sieht man in unserem Musikvideo, das fünfte Element auf YouTube. Okay. Und da hatten wir dann unter anderem die Gracie Force Crew dabei aus der Schweiz und so. Mhm. Und haben gefreestylt und Graffiti-Künstler haben währenddessen gerightet und das war unser Ziel so. Also da fügte sich das dann zusammen.
Okay. Also ich muss sagen, ich glaube, nur eine in Sachen Hip-Hop damals gehabt und da war PK für mich so richtig herausragend, wo ich mir dachte, so erstens verstehe ich kein Wort, was die labern.
Ja, wirklich. Schweizerdeutsch.
Aber richtig geil, also richtig coolen Flow. Und ich wusste das gar nicht, dass in Sachen Hip-Hop dann so groß wurde. Also, keine Ahnung, wo ich in die 2000er war, da war ich, glaube ich, mehr auf Metal. Aber Multihörer. Aber krass, wie war das dann so? Wie viel Konzerte bzw. Festivals habt ihr dann als in Sachen Hip-Hop gemacht?
Ich kann die Zahl gar nicht mehr sagen. Wir nannten die dann in Sachen Hip-Hop-Ereignisse. Die hießen Ereignis. Auf der Homepage gab es einen eigenen Button, Ereignis. Und da gab es ein paar, die zwei, die ich gerade genannt habe, waren die zwei größten. Die anderen waren dann kleiner. Aber ich erinnere mich, wir hatten zum Beispiel in Stuttgart auch auf dem Schlossplatz dann einen großen Auftritt mit 20.000 Leuten bei einem Festival und haben dann da die United B-Boys aus Stuttgart dann auch mit auf die Bühne genommen. Und bei den United B-Boys ist der Özcan Kosar mit dabei, der heute als Comedian in Deutschland so bekannt ist. Der war damals einer unserer Breakdancer. Und wir hatten an den Turntables DJ Larry D., der auch auf der Nazadisio die Scratches gemacht hat. Und der ist aus der ganzen Torch-Connection rum, um die German-Zulu-Geschichte. Also da war schon eine große Verbundenheit da und einiges.
Okay. Man merkt ja auch, wenn man so eure Platten, was ich übrigens mal sagen muss, muss ich kurz einwerfen, was ich sehr, sehr schade finde, dass man leider von euch auf Spotify nur immer noch das Album findet und nicht die anderen, weil Tatsache ist, wir gehen ja alle weg von CDs. Also ich habe jetzt ein Auto zwei Jahre gekauft, das hat nicht mal mehr einen CD-Player, ich war wirklich gelangweilt. Aber kannst du dann etwas machen, dass auf Spotify mal alles hochgeladen wird?
Nee, das hat rechtliche Gründe. Ich finde es selber super schade, aber wir hatten zweimal schlimme Probleme mit Plattenfirma und mussten Verträge vor Gericht lösen. Und leider konnte es so nur die immer noch online gestellt werden. Die anderen Sachen musst du dir mühselig über YouTube zusammensuchen, weil ein paar Leute einzelne Songs auf YouTube hochgeladen haben oder es eben teilweise Musikvideos zu Songs von uns gibt auf YouTube. Aber ich finde das selber super schade. Aber im Prinzip kann ich nicht mal selber als Künstler meine eigenen Songs hochladen. Das ist dieses ganze Verlagsthema und Plattenfirma-Thema in Deutschland echt anstrengend.
Okay, genau. Aber zurück zu meiner Einleitung zur nächsten Frage ist, wer euch so ein bisschen verfolgt hat von Anfang an, hat irgendwann gemerkt, ihr habt verschiedene Charaktere in eurer Band eingenommen. Mhm. Da war Danny Fresh dann irgendwann der Rapper, du warst der, ich nenne es jetzt mal Scratcher, ne, DJ, klar, DJ.
Ja, ja,
Und Ruben war mehr der Gesangspart.
Ja.
Hat sich das irgendwann so entwickelt, wo ihr dann gesagt habt, so, ey Ruben, ey, du singst am besten von uns, bitte sing du lieber nur, weil rappen kannst du nicht und ich kann gar nicht rappen, ich DJ lieber nur.
Ja, also im Prinzip ist das schon so richtig. Also du entwickelst dich und am Anfang, als ich weiß, unser Album OST, Original Soundtrack, da haben wir alle bei jedem Song gerappt. Jeder hat einen Vers gerappt bei jedem Song. Und irgendwann setzt halt echt die Qualitätssicherung auch bei dir ein. Und wir haben festgestellt, Danny ist halt mit weitem Abstand der beste Rapper bei uns. Und wenn du dir meine Rap-Parts anhörst neben Danny, dann wird es halt besonders heftig. Also da hörst du einfach den Unterschied. Und ich komme vom Anfang her vom DJing her. Also meine ersten Rap-Berührungen waren die Plattenspiele. Ich habe in den 80er Jahren meine ersten Remixes mit Vinyl gemacht. Und im Prinzip bin ich dann dahin wieder zurück und habe dann meine Rap-Parts mit übernommen. Und wir hatten uns ja, was schon ungewöhnlich ist, als drei Charaktere total. Also irgendwie, wenn du W4C hörst, weißt du Danny, Ruben und Peter. Bei anderen Crews weißt du die einzelnen Namen gar nicht. Bei uns war das irgendwie. Und dann wusste auch jeder, cool, ich kann auch sein, der ich bin und da gibt's gar keinen Stress. Und Ruben hat halt super gesungen und war vor allem immer mehr auch auf dem Lass mich einfach Produzent sein. Und Ruben ist ja bis heute Produzent im Hause. Naidu sitzt da mit drin und produziert alles Mögliche. Er hat die letzte Opros-Platte gemastert und wo der überall seine Finger drin hat. Und Danny dann später ja noch mit seinen Solo-Platten sowieso. Also hat das Sinn gemacht. Und ich habe dann mein DJing später 11 Jahre lang bei crosschannel.de mit Rap Reload weiter multipliziert. Also da war der Weg wurde klar.
Okay. Also war das nicht so, ich weiß jetzt nicht, wann Danny Fresh hier seine Vini Vini Vici CDs rausgebracht hat, aber war das noch zu W4C-Zeiten oder war da schon klar, okay, da kommt nichts mehr? Weil ich meine, es kam danach nochmal immer noch, oder?
Nee, es kam immer noch und dann kam Vini Vidi Vici und es war nie klar, da kommt nichts mehr. Also das ist ja das größte Versäumnis von uns. Wir haben uns ja nie aufgelöst. Was total dumm ist, weil wir hätten eine schöne Abschlussrunde, Abschiedskonzert geben können, haben wir uns versaut. Nee, das war eine ganz natürliche Entwicklung. Danny hat damals das Angebot gekriegt von Xavier Naidoo, ihn auf seiner Tour zu begleiten. Dann haben wir gesagt, Danny, bei so einem Angebot musst du machen. Dann hat Danny in der Entwicklung dahin gesagt, und eigentlich hätte ich auch Bock, eine Soloplatte zu machen. Weil es ist schon so, Danny, Ruben und ich sind drei sehr starke Charaktere gewesen. Und ein Album von uns war immer, wir drei raufen uns die Haare, bis keine mehr übrig sind. Und das, was am Schluss dann Essenz ist, das ist ein Album bei uns. Und dann hat Danny seine Soloplatte machen wollen und wir haben gesagt, ja super, machen wir dann als deine Plattenfirma. Ruben produziert. Peter, du gehst mit Danny solo auf Tour als sein DJ und unser Manager Mike und ich verlegt das Ding. Und zwar haben wir es dann auch gemacht und im Laufe dieses Albums hat dann Danny gesagt, Leute, ja, blöd hier, Konzeption. Ich habe gemerkt, Beni, dem muss halt ein Vidi und ein Vici folgen. Es wird eine Trilogie. Und in der Zeit hat sich's dann verlaufen. Ruben hat immer mehr Freude am Produzieren gefunden. Bei mir ging der Weg ganz stark in dieses Hip-Hop-History-Projekt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das war das erste Projekt, wo Hip-Hop an Schulen in Deutschland geht. Und ich habe dann angefangen, an Schulen Hip-Hop-History zu unterrichten, Geschichte des Hip-Hops als Gewaltpräventionsprojekt. Und da war ich dann schnell im ganzen deutschsprachigen Bereich, auch Österreich, Schweiz, Luxemburg unterwegs. Und dann war Danny solo unterwegs, Ruben hat produziert, ich habe die Hip-Hop-History-Sachen gemacht und nebenher crosschannel.de. Und dann wurde es nichts mehr mit einem W4C-Album. So okay. War das.
Hast du heute noch Kontakt zu den beiden?
Ja, habe ich. Aber wir sehen uns viel weniger, als ich mir wünschen würde.
Okay, okay. Aber könnte man da nicht sagen, komm hier nach 20 Jahren nichts mehr? Oder wie lange ist das schon her?
Du meinst jetzt ein paar alte Leute auf der Bühne zu sehen?
Ja, klar.
Ja,
weil man muss ja sagen, man muss ja sagen, auf deinem Instagram, wenn du Lobpreis leitest, hast du ja auch noch eine Gangster-Cabby auf. Ne? Also da bist du gar nicht so weit her.
Naja, ich krieg meinen Hintergrund natürlich nicht weggelegt, das will ich auch gar nicht. Du, es gab sowas in der Art, in kleinerer Form abgespeckt. Vor 5 Jahren haben Danny und ich zusammen die Pre-Show von Lecrae gemacht, als Lecrae nach Deutschland kam. Und da haben wir dann auch verschiedene Hip-Hop-Crews zusammengebracht und haben ein Riesenfinale gemacht. Und Danny und ich haben dann ein 10-minütiges W4C-Medley auf der Bühne gemacht. Vor 3000 Leuten nochmal The Best Of.
Okay.
Das war nochmal so ein Ding. Mhm. Für Weiteres, ich kann es mir gerade nicht vorstellen, wäre aber persönlich für fast alles offen.
Vielleicht interviewe ich die anderen beiden noch, wobei Danny Fresh hat mir schon abgesagt, dass er gerade nicht so, also vor da, wo ich dich gefragt habe, habe ich so durch die Bank euch drei gefragt. Ja. Und du warst der Offene von den allen, aber vielleicht kriege ich die noch, die anderen zwei. Vielleicht auf dem Die Macht der Worte Festival.
So.
Gut, ich muss jetzt kurz überlegen, wo ich hin will, weil wir waren jetzt hier bei W4C mit, wie hieß euer drittes Album? Kino? Nein. Da war die nur im Kino.
OST Original Soundtrack.
Ah,
OST. Ja, das war genau. Ja ein komplettes Konzeptalbum, das Thema Film. Jeder Song, Filmtitel ja. Und alles.
Das fand ich auch Hammer. Also ich weiß noch, da habe ich Age of Empire gespielt und diese CD lief auch rauf und runter. Sehr cool. Ich bin nur echt traurig, dass ich keinen CD-Player mehr habe. Euer letztes Album war ja dann Immer noch. Das war ja musikalisch meiner Meinung nach das Krasseste, weil ihr hattet
Live-Band
mit dabei, ne?
Ja, klar, natürlich.
Kam denn das zustande, dass ihr da sagt, so ja, da holen wir, ich glaube, Studenten waren das oder sowas? Wie war das denn?
Wir haben eigentlich schon die 5 bis 10 Jahre davor bei jedem Interview gesagt, unser Traum wäre es mal mit Live-Band auf der Bühne zu stehen. Und dann kamen wir in eine staatliche Förderung für Bands, das hieß damals Rockstiftung. War ziemlich cool. War ein super Support vom Land Baden-Württemberg für uns. Und wir sind da reingewählt worden, auch in Verlängerung. Und aus der Rockstiftung wurde dann die Pop-Akademie in Mannheim. Und dann haben wir uns gesagt, Leute, wir wollen aus der Rockstiftung eine richtige Uni machen. Wollt ihr die ersten Studenten sein? Und ich war in der Zeit schon so unterwegs mit dem Hip-Hop-History-Ding, dass ich gesagt habe, studieren nebenher geht auch nicht. Ich hatte zu der Zeit auch schon meine erste Tochter und habe gemerkt, das geht nicht mehr. Aber Danny Ruhm haben gesagt, ja, wir studieren. Und dann sind die nach Mannheim gezogen. Und innerhalb der ersten Woche mussten die in Mannheim als Studienprojekt eine Band zusammenstellen und haben mit anderen Neustudenten eine Band zusammengestellt und haben gesagt, so, ihr seid jetzt die W4C Live Band. Und das sind ja richtige Hochkaräter. Also die Band von uns, die siehst du heute immer noch im Fernsehen bei jedem Live-Auftritt, wo Musiker dabei sind. Also unser Keyboarder Daniel Nitz ist der Mann hinter Mark Forster, hat Au Revoir und all diese Dinger geschrieben. Die Ornella De Santis ist im Europapark Rust live zu sehen bei den ganzen Musicals da. Und dann hat man auch noch bei anderen Bands alle möglichen Leute, die ich immer wieder dann sehe. Und das war natürlich Hammer. Dann kam auch unser 10-jähriges Bandjubiläum sehr schnell. Wir haben gesagt, so zum 10-jährigen das erste Mal mit Liveband auf der Bühne. Und das war so ein Erfolg, dass wir wussten, es geht nicht mehr ohne. Und dann waren wir 2,5, 3 Jahre komplett mit Liveband unterwegs. Wir haben es in der Zeit ja auch schon hauptberuflich gemacht und waren dann in dem Profimusikbereich drin. Und wir hatten zu der Zeit immer noch fast schon fertig.
Ja.
Und es gibt 3 komplette Versionen von immer noch, wo wir jedes Mal dachten, jetzt kann sie veröffentlicht werden. Und die Produktion ging dann über 3 Jahre. Okay. Und am Schluss haben wir alles mit Liveband nochmal neu eingespielt. Und das ist dann das immer noch, das veröffentlicht wurde.
Okay. Also ich muss sagen, mein Lieblingslied von immer noch, also von dem Album ist Sommernachmittag. Nein, Spaß.
Das ist Daniel Nitt. Das ist Daniel Nitt.
Ja. Echt? Nein, also das ist natürlich, war jetzt nur ein bisschen Verarsche, weil das ist ja kein Lied von euch, aber das ist halt, er hat eine klasse Stimme.
Das ist unser Support-Gedanke. Damit wollten wir unsere Musiker ehren, die mit dabei sind und haben ihnen den Hidden-Track gegeben. Ich liebe den Song total und ich bin so happy über das, was Daniel Nitt heute macht mit Mark Forster. Und ganz ehrlich, wenn du den Song dir genau anhörst, dann hörst du schon Dinge, die heute bei Mark Forster zu hören sind.
Okay, ich muss ihn mir nochmal anhören. Ist ja auf Spotify.
Mach das mal. Ist auf Spotify.
Wie ist es denn für dich persönlich, und damit sind wir wieder fast am Ende mit dieser Folge, ist es für dich hart, so Leute zu sehen, wo du dann sagst so, ja, hätte bei mir vielleicht noch besser laufen können als jetzt?
Die Phase machst du auf jeden Fall durch. Die Phase machst du durch, weil du hast ja einen Traum. Und wir waren sehr pionierhaft unterwegs und wir hatten einen Traum und auch nicht alles ist aufgegangen, was wir uns gewünscht haben. Und da kommt jetzt halt auch Gott ganz stark rein. Die Frage ist halt immer auch, was hat Gott mit dir vor? Und ich und wir mussten halt feststellen, dass Gott auch einen anderen Plan hat, als wir ihn selber haben. Aber zu dem Deal mit Gott hat für mich immer gehört zu sagen, ich vertraue mich dir ganz an und das, was du machst, ist gut. Nur Steve unter uns, es hat auch viele Tränen gekostet, weil das hat wehgetan und da war auch viel Zerbruch drin. Aber heute kann ich dir sagen, vielleicht als mein Schlusswort für das heutige Kapitel, ich merke heute, ich wollte immer Gott anbeten. ich bin ein Worshipper im Herzen gewesen schon immer. Und ich habe es viele Jahre mit Hip-Hop gemacht und heute mache ich es ein bisschen unmittelbarer mit der Gitarre um den Hals, wenn wir bei mir in der Gemeinde Songs schreiben und Worship leiten. Aber Gott die Ehre zu geben, das war für mich immer das zentrale Thema.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir sind ja unter uns und hört keiner zu.
Natürlich.
Ich bin richtig verliebt in meine Süße. Also ich finde die heiß.